Das ist die einzige Art des Reisens, auf der du nur mit netten Menschen in Kontakt treten wirst, weil alle anderen Menschen würden niemals für dich anhalten und alle anderen Menschen würden dich niemals zu sich nach Hause einladen. Ich denke, fast alles, was du in unserer Welt tun kannst, ist leider statistisch gesehen als Frau gefährlicher. Im Kontext von Trampen hast du natürlich aber auch, muss man ganz klar sagen, an dieser Stelle einen Vorteil als Frau im Sinne, du wirst von Menschen mitgenommen werden, die mich als Mann niemals mitnehmen würden. Das ist auch eine Sache, die mir ab und an mal ganz selten vorgeworfen wurde, dass ich Menschen ausnutze, weil Menschen mir helfen, ohne dass ich denen irgendeine Gegenleistung gebe. Jemand, der wirklich voller Überzeugung sowas sagen kann, kann ja nur jemand sein, der noch nie ohne Hintergedanken einer anderen Person geholfen hat. Denn wenn du das mal getan hast, einfach nur weil du weißt, wie schön sich das anfühlt, wenn du jemandem hilfst und diese Person sich freut. Eine Person, die sowas noch nie gemacht hat, die wird eine ganz, ganz wichtige Ebene, einen wundervollen Aspekt unseres Lebens verpassen.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen, wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Reiseform, Reiseländer und Reisegeschichten. Darum geht's in unserem schönen Podcast. Und von letzterem, von den Geschichten, hat mein heutiger Gast eine ganze Menge zu erzählen. Bei mir ist heute Daniel Dacuna. Daniel macht das, wovor unsere Eltern uns immer gewarnt haben. Er ist schon zu über 500 wildfremden Menschen ins Auto gestiegen. Zuletzt auf seiner Reise per Anhalter durch Kanada und Alaska. Daniel trampt seit 2017 durch die Welt und dabei hat er schon jede Menge spannende Menschen kennengelernt und natürlich unzählige schöne, lustige, aber auch sehr, sehr skurrile Erfahrungen gemacht. Diese Erfahrungen teilt er als Autor in Büchern, aber auch als Unterhalter in Bühnenshows und heute hier bei uns im Reisereporter Podcast. Daniel nimmt uns in dieser Folge ein Stück mit auf seinem Lieblingsplatz, auf dem Beifahrersitz. Wir sprechen über sein Aussehen. Das ist wirklich nötig, weil er ungelogen aussieht wie Johnny Depp in Fluch der Karibik. Daniel hat lange Haare, er hat einen Bart, er hat Tattoos am ganzen Körper, er trägt Ringe. Wir klären mal, ob und wie sich sein Aussehen aufs Trampen auswirkt. Vor allem aber auch, was Daniel so an dieser Reiseform fasziniert. Wir sprechen darüber, ob das Reisen per Anhalter wirklich so gefährlich ist, wie wir oft annehmen. Wir reden über das Schenken und über die Kunst, Geschenke annehmen zu können. Und Daniel erzählt natürlich auch ein paar seiner besten Anekdoten und gibt hilfreiche Tipps für alle, die das Trampen vielleicht auch nochmal ausprobieren möchten. Also, Daumen raus, es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das ist Wie reist du mit Daniel Dacuna. Schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Tag, liebe Julia, und natürlich auch an alle, die hier zuhören.
Bist du eigentlich ein guter Beifahrer?
Ich würde doch hoffen, ansonsten hätten die Menschen, die mich bisher mitgenommen haben, ein Problem gehabt. Ich denke schon. Ich kann sehr viel reden, kann aber auch sehr wenig reden. Ich denke, das macht so einen guten Beifahrer unter anderem aus.
Und die Musikauswahl, die gehört natürlich auch dem Beifahrer.
Da habe ich ja meistens leider sage ich an dieser Stelle, keinen Einfluss drauf. Wenn dann die Person, die dich mitgenommen hat, auf die Idee kommt, ey, wir hören jetzt Modern Talking, weil du bist aus Deutschland und das ist tolle deutsche Musik. Hast du da leider wenig Mitspracherecht?
Heute bist du ja ganz offensichtlich nicht auf dem Beifahrersitz unterwegs, sondern drehst dich schön auf deinem Drehstuhl hier am Schreibtisch im Hintergrund, dein Bett schon vollgepackt mit Backpack und Koffer und Co. Wo erwische ich dich gerade?
Ja, du erwischst mich gerade in meiner Heimat im Saarland und du sagst ja gerade schon, du siehst im Hintergrund tatsächlich Rucksäcke. Ich werde übermorgen nochmal auf die Reise gehen, in Anführungszeichen. Nicht per Anhalter, aber naja, auf einem Schiff diesmal. Mhm. Ich werde für ein halbes Jahr auf einem Schiff arbeiten, weil ich tatsächlich mitgenommen wurde von Menschen beim Trampen in Kanada, die mir davon erzählt hatten. Ja, zwei Stück, okay. Unabhängig voneinander. Man kann mich sehr schnell auf Ideen bringen und so meine Pläne quasi ändern. Und genau das ist passiert. Sie haben mir davon erzählt und das war für mich so eine Sache, die interessant war. Ich war gespannt auf ne, mal diese Einblicke dann hinter die Kulissen auf so einem riesigen Dampfer. Und ja, da ich eh sowieso irgendwo Geld verdienen wollte, war das dann, hat sich das alles so zusammengefügt. Und tatsächlich geht's übermorgen los in die Karibik.
Oh, schön. Da darfst du uns dann gerne von erzählen, wenn du wiederkommst, von dieser Art des Reisens. Heute möchten wir mit dir über das Trampen sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, dein Lebensstil, der klingt jetzt nicht sonderlich klassisch. Also ich reise mit dem Auto, treffe Menschen, die auf dem Schiff arbeiten und dann versuche ich das auch mal. Was antwortest du denn? Du lernst ja viele Menschen kennen, die dich wahrscheinlich fragen, wer bist du und was machst du eigentlich in deinem Leben? Was antwortest du solchen Leuten?
Das ist eine interessante Frage, weil du ja, je nachdem, wo du bist, jetzt in Kanada, in Alaska, war das ein bisschen einfacher, dort, wo Menschen dich auch verstehen, ja. Aber erklär mal jemandem, der gebrochenes Englisch spricht, was ich gemacht habe. Und dann war das tatsächlich meistens so, was machst du so beruflich? Und dann so Business Finances, so irgendwie. Und dann, das hat zwar gar nichts mit damit zu tun, was ich jetzt gerade mache, aber zumindest hatte ich das mal studiert irgendwo.
Okay. Du hast ihn gerade schon so ein bisschen beschrieben. Wie können wir uns denn den Daniel vorstellen, bevor er das Reisen per Anhalter für sich entdeckt hat?
Tatsächlich habe ich fast Jubiläum. Ich bin vor genau 10 Jahren, also 9,5, jetzt im Juni wird es 10 Jahre sein, 2014 damals, bin ich zum ersten Mal los in ein anderes Land geflogen. Das erste Mal in meinem Leben mit 24 Jahren damals. Oh. Um zu studieren in Australien, ja. Und ich kann dir auf jeden Fall von dem Daniel der damaligen Zeit berichten, der relativ wenig mit dem jetzigen Daniel zu tun hatte, auch äußerlich. Ne? So kurze, gestriegelte Haare, keine Tattoos, gar keine. Und tatsächlich auch so ein paar andere Ideen oder Pläne, wohin mich mein eigenes Leben damals führen sollte. Ich wollte sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, wollte ganz oben in einer ganz großen Firma arbeiten. Und ich mache in meinen Shows ja immer Witze drüber, wollte mir tatsächlich, das ist kein Spaß, das war mein Traum, mein Ziel, mir irgendwann mal ein Lamborghini kaufen. Ja, ganz genau. Ja, so klassische Ziele, die du als 24-jähriger Deutscher 2014 hattest.
Und durchaus ja auch ein berechtigtes Ziel, wenn es das ist, was man erreichen möchte. Aber bei dir hat sich das dann ja nochmal geändert.
Ich bin noch ein Stückchen von weg, würde ich behaupten, mir ein Lamborghini leisten zu können. Ganz kleines Stückchen. Mittlerweile träume ich davon, mal von einem mitgenommen zu werden. Und ich hatte tatsächlich, ich glaube, zweimal bisher in meinem Leben die Situation, dass einer an mir vorbeigefahren ist.
Aber angehalten hat niemand.
Die waren beide sehr weit von Anhalten entfernt, würde ich behaupten. Aber du musst natürlich den Menschen, die dann in einem Lamborghini an dir vorbeifahren, auch zugutehalten. Da ist halt nicht viel Platz für so einen Rucksack, ne?
Das ist so, ja. Du hast gerade schon gesagt, mit 24 dann das erste Mal Richtung Australien mit dem Reisen in Berührung gekommen. Was war das, was es dann so diese Veränderung gebracht hat für dich, dass du gesagt hast, ich will auch nicht zurück in mein altes Leben. War das da schon mit 24 oder kam das später?
Das kam Ende 24 tatsächlich. Das kam nicht in Australien. Australien hat mir auch sehr viel gegeben, gerade in Bezug auf Selbstbewusstsein. Aber das war ja erstmal ein anderes Thema. Diese Reise und diese neue Weltanschauungsnummer ist dann erst nach meinem Semester in Australien geschehen, quasi in Neuseeland. Denn das war so ein Land, das wollte ich unbedingt doch mitnehmen als großer Herr-der-Ringe-Fan. Und auch wenn Neuseeland und Australien immer noch ein 3-4-5-Stunden-Flug ist, näher kommst du halt nicht an Neuseeland ran.
Klar.
Und dann war das so eine Sache, okay, das kann ich noch tun, bevor ich dann nochmal zurück nach Deutschland gehe und das Masterstudium fertig mache. Und dort hatte ich dann konkret die Problematik, dass ich kaum noch Geld hatte. Mein Auslands-BAföG war an diesem Punkt ja weggefallen, weil mein Semester zu Ende war. Mhm. Und war dann in einem der teuersten Länder der Welt, wollte auch irgendwie so einen Monat, zwei bleiben, um auch ein paar der Dinge, die ich sehen wollte, zu sehen. Aber wie machst du das ohne Geld? Und dann kam so eins zum anderen Couchsurfing, also ist eine Online-Plattform, auf der Menschen anbieten, dass du kostenfrei bei ihnen übernachten kannst. Und das Trampen, das waren so Sachen, die ich kannte. Und dachte mir, komm, probier das mal. Das ist auf jeden Fall eine günstige Art zu reisen. So kommst du vielleicht so ein bisschen rum, ohne jetzt Unmengen an Geld auszugeben. Und das war dann damals eine Sache, die sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auch für mich verändert hatte, weil ich die Erfahrungen, die ich dann dort relativ schnell gemacht habe, so gar nicht erwartet hätte. Nicht in der Intensität zumindest.
Was waren das für Erfahrungen? Kannst du dich an deinen allerersten Lift oder an deinen allerersten Lift, der dir dann so positiv in Erinnerung geblieben ist, erinnern?
Ich kann mich auf jeden Fall noch an meinen ersten erinnern. Das war unten ganz im Süden von Neuseeland und das war ein LKW-Fahrer. Ich weiß noch, ich bin an dieser Straße entlang gelaufen und habe dann ein paar Mal gedacht, so okay, hier kannst du trennen, ach nein, komm, du findest noch einen besseren Ort. Weißt du, wie du dir das schönredest? Ich hatte Schiss gehabt, ne? Ich wollte nicht trennen. Das ist so, ne? Aber ich meine, ich habe es in Deutschland, ich habe einmal gemacht, zweimal so wirklich mit 2,5 Promille dann irgendwie vom Club heim, weil du den Bus verpasst hast. Aber ja. So, ne, im nüchternen Kopf an der Straße stehen, boah, nee, war eigenartig. Und na gut, nach irgendwann 3, 4, 5 Mal weiterlaufen, habe ich dann gesagt, okay, es reicht, du tust's jetzt einfach und habe mich dann dorthin gestellt, hab einen Daumen hochgehalten. Ich glaube, 3 Minuten später hielt ein LKW für mich an mit einem, ich schätze mal, Mitte 40-jährigen LKW-Fahrer, der Folgende sagte. Er sagte, yo, ich darf zwar keine Tramper mitnehmen, aber ich habe vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mal genau hier an diesem Ort gestanden wie du und habe 10 Stunden gewartet, bis mich jemand eingesammelt hat. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Und er hat mich dann, ich glaube, 300 Kilometer mitgenommen, bis zu meinem Zielort tatsächlich auch. Und das war meine erste Mitfahrgelegenheit.
Und das hat bei dir im Kopf dann auch schon so diese Neugierde ausgelöst? Passiert das noch öfter? Was ist da nach oben hin drin an menschlichen Begegnungen? Oder was waren das so für Gedanken, wo du gesagt hast, cool, das ist meine Reiseform?
Ich meine, wie gesagt, diese anfänglichen Ängste, man kennt das ja auch durchaus von ganz vielen anderen Bereichen. Ja, du machst ja vorher groß Gedanken, oh Gott, wie wird das? Hast ein bisschen Angst und dann tust du's. Und meistens kommst du ja dann selbst an den Punkt so, ach, war ja gar nicht so schlimm oder war ja gar nicht so schwer. Ne? Dieses, ach, guck mal, da habe ich mir vornherein viel zu viel Sorgen drum gemacht. Und genauso war das beim Trampen für mich damals auch gewesen. Du hast sehr schnell gelernt, erstmal, wie einfach es dort funktioniert und das funktioniert in Neuseeland tatsächlich sehr gut, das Trampen, wie nett und hilfsbereit Menschen sind. Auch dass dieses ganze Kopfkino, wie verhalte ich mich, ne, wie gehe ich mit den Leuten um, was sage ich zu denen, das erübrigt sich schnell, wenn du dann neben dieser Person sitzt. Und klar lernst du damit ein bisschen umzugehen, klar reifst du auch ein bisschen bei so einem Prozess, aber das war erstmal so diese sehr intensive Anfangsphase, wo dir bewusst wurde, wie nett diese Menschen, die hier für dich anhalten, tatsächlich sind. Und das war die große Gemeinsamkeit bei allen meinen Mitfahrgelegenheiten. Das waren ganz unterschiedliche Menschen natürlich, aber die Gemeinsamkeit war, dass es unglaublich hilfsbereite, nette, interessante Menschen waren. Und genau das wurde so auch zu dem Hauptantrieb für diese Art des Reisens. Genau diese Charaktere eben in einer ja doch sehr intimen Situation. Du sitzt ja dann quasi nebeneinander und redest, kennenlernen zu dürfen. Und da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben.
Das merken wir. Über 500 Mitfahrgelegenheiten, zigtausende Kilometer, die du da schon durch diverse Länder zurückgelegt hast. Auch durch Länder, durch diesen Grundgedanken, ist das nicht gefährlich? Ne? Das geht ja einmal in Richtung, ist das Trampen nicht gefährlich? Und gleichzeitig bist du auch in Ländern unterwegs, wo viele sagen, ist das Reisen dort grundsätzlich nicht gefährlich? Wie stehst du denn dazu? Was sind deine Erfahrungen nach so vielen Reisen?
Ich schätze, die Länder, bei denen es am meisten dieser Gedanken von Außenstehenden gab, waren ein paar im südlichen Afrika, die ich durchtrampt habe. Und als ich mich dazu entschieden hatte, das zu tun, war definitiv eine der Intentionen auch, den Leuten vielleicht hoffentlich zu zeigen, hey, selbst dort ist es gar nicht so gefährlich. Ne? Und selbst dort werden die Menschen genauso sein wie überall auch, nett und hilfsbereit. Ja. Es war definitiv dort anstrengender, aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass es natürlich tatsächlich gefährlicher ist. Meistens aber für die Autofahrer, weil wenn dort was passiert, ist es meistens so, dass die Menschen, die trampen, quasi die Menschen, die anhalten, überfallen, Autos stehlen, was zur Folge hat, dass du kaum mitgenommen wirst, weil Leute Angst davor haben, Tramper mitzunehmen. Was ja auch leider in dem Kontext begründet irgendwo auch ist. Ne? Aber davon abgesehen, toi toi toi, hatte ich nie Erfahrungen, negative Erfahrungen in dem Sinne gemacht von Gefahr, außer, ich sag mal, Straßenverhältnisse oder so ein paar Menschen, die nicht so gut Auto fahren konnten oder beim Autofahren Dinge getan haben, die man beim Autofahren definitiv nicht tun soll, beispielsweise Tee kochen und dann fast einen Unfall bauen. Ne? Abseits von solchen Geschichten muss ich dir sagen, glücklicherweise erneut, toi toi toi, hoffe, das wird so weitergehen, hatte ich nie negative Erfahrungen im Kontext von Gefahr beim Trampen gehabt.
Wie verhältst du dich in solchen Situationen? Ich kann mir vor, also wenn ich mich sehe auf einem Beifahrersitz. Ich mache ja, getrampt bin ich auch schon, aber größtenteils so Mitfahrgelegenheiten, wo dann ja auch jeder weiß, dass gleich ein Mitfahrer kommt. Und ich traue mich immer nicht, was zu sagen. Ich traue mich dann immer nicht zu sagen, magst du vielleicht ein bisschen langsamer fahren? Ich fühle mich irgendwie nicht ganz wohl bei der Sache. Hast du sowas? Das ist wahrscheinlich eins der Dinge, die du gelernt hast, oder?
Ja, also es kommt ja dann immer auf die Person an auch so. Ne? Manchmal hast du das Gefühl, okay, komm, du könntest jetzt wirklich mal was sagen. Oder manchmal hatte ich auch ein, zweimal, dass ich so merke, okay, ich verhalte mich gerade nicht gut. Ne? Wenn ich anfange mit meinem Handyübersetzer und dem was sagen will und er dann mein Handy nimmt und anschließend was eintippt, du denkst dir so, okay, das war gar nicht mal so schlau, das jetzt zu tun, ne? Dieses Handyübersetzen-Ding zu beginnen. Aber erneut, ne? Ich meine, natürlich schaue ich mir das an und mache mir dann meine Gedanken. Manchmal hast du auch das Gefühl so, okay, die Person ist nicht ganz nüchtern oder hat vielleicht irgendwas geraucht, das sie normal nicht rauchen sollte, bevor sie Auto fährt. Mach mir dann meine Gedanken und entscheide, okay, will ich in Anführungszeichen das Risiko eingehen? Vertraue ich dieser Person, das hier gescheit durchzuziehen? Okay, falsche Wortwahl vielleicht an dieser Stelle. oder sage ich, was ja immer eine Option ist, hör mal, kannst du mich rauslassen bitte? Ja, das kannst du ja dann irgendwie noch schön umschreiben. Du musst ihm ja nicht sagen so, hör mal, lass mich bitte raus. Ich bin der Meinung, dass du uns gleich hier beide ja umbringst mit deinem Fahrstil. Sondern kannst ja auch sagen so, hey, ich habe mir das gerade anders überlegt. Ich würde gerne hinten in die Richtung weiter oder so irgendwas. Ne, das ein bisschen beschönigen, jetzt vielleicht nicht gerade vorwurfsvoll ausdrücken. Und ich kann mir nicht vorstellen, das kam nie vor bei mir. Ich muss gerade überlegen. Aber das wäre definitiv eine Sache, die ich dann vielleicht, ne, ich war ein, zweimal kurz davor gewesen, wirklich zu sagen, okay, es reicht. Jetzt nicht aus, es war einmal in Jordanien, es waren drei Jungs, die mich mitgenommen haben, junge Kerle. Und das war eine sehr unangenehme Fahrt irgendwo, weil es, oh, erstmal waren sie sehr, sehr, sehr langsam unterwegs, also wirklich sehr langsam. Sie haben andauernd irgendwelche Späßchen gemacht, die ich nicht verstanden habe, auf Arabisch, und haben dann dauernd mit ihrem Handy gefilmt und wollten, dass ich irgendwie tanze für sie in dem Handy, ne, wo du so merkst, okay, die machen sich da jetzt gerade einen Spaß drauf und zeigen dann nachher Videos von irgendeinem Tätowierten, den sie da mitgenommen haben, wie lustig das ist, ne. Und das war so irgendwann ein Punkt, wo ich dachte, Leute, das ist gerade nervig, ne? Zumal ich ja nicht verstehe. Ich konnte ja nicht sagen, ob die mich gerade verarschen, ob die gerade einfach wirklich nur Spaß haben mit mir. Ich wusste es nicht. Und das war so, da war ich kurz davor zu sagen, Leute, lasst mich jetzt hier raus. Aber lustigerweise haben Polizisten mir die Entscheidung abgenommen, weil wir kurze Zeit später an der Polizeikontrolle angehalten wurden. Und dann musste ich sowieso aussteigen. Von daher hat sich das dann übrig gehabt an diesem Punkt.
Wenn ich solche Geschichten höre oder auch die Gedanken, die du dir zum Thema Sicherheit machst, würdest du auch so reisen, wenn du eine Frau wärst und alleine unterwegs wärst?
Man, das ist natürlich eine Frage, die ich so zu 100% nie beantworten kann, da ich wahrscheinlich nie eine sein werde. Aber ich denke, ich schätze, ich wäre an denselben Punkt gekommen, dass ich es probiert hätte. Und ich denke, gerade sowas wie das Trampen hängt natürlich auch immer sehr davon ab, wie deine Erfahrungen zu Anfang sind. Ne? Nehmen wir an, du gehst jetzt fünfmal trampen und hast bei fünfmal trampen zwei Leute dabei, die dir an die Wäsche wollen, einer, der dich fast tot fährt, dann wird das wahrscheinlich eine Sache sein, die du so nicht mehr tun wirst in Zukunft. Hast du aber jetzt 150, 200 tolle Erfahrungen und machst dann vielleicht deine erste schlechte, bist du, glaube ich, eher an einem Punkt, wo du sagen kannst, okay, es war natürlich scheiße und nicht cool, aber es kommt leider vor, ich werde trotzdem weitermachen. Mit. Das ist eine Ausnahme. Und das wird es natürlich sein, würde ich als Frau trampen. Ich gehe davon aus, dass ich es tun würde, aber unabhängig davon, ich meine, brauchen wir jetzt nichts vorzumachen. Es ist als Frau definitiv ein Ticken gefährlicher, aber ich sage immer gefährlicher im Sinne von, es ist nach wie vor nicht gefährlich, aber statistisch gesehen wird es leider gefährlicher sein als das Trampen für einen Mann.
Ja.
Aber erneut, ich denke, fast alles, was du in unserer Welt tun kannst, ist leider statistisch gesehen als Frau gefährlicher. Im Kontext vom Trampen hast du, ja, natürlich aber auch, muss man ganz klar sagen, an dieser Stelle einen Vorteil als Frau im Sinne, also im Kontext von, du wirst schneller mitgenommen. Du wirst von Menschen mitgenommen werden, die mich als Mann niemals mitnehmen würden. Ja, also du bekommst im Ausgleich dafür mehr Mitfahrgelegenheiten.
Ja.
Aber ich meine, am Ende des Tages ist das sowieso eine Sache, die jede Person individuell für sich entscheiden muss. Ich empfehle den Leuten immer, so das mal zu tun mit einer Begleitperson zu zweit. Das macht es immer wesentlich sicherer, denke ich. zumindest gefühlt macht es sicherer und das ist ja genau, so das Wichtige ja. in diesem Kontext. Und finde heraus, wie du dich fühlst. Wenn du jemand bist, der ein schlechtes Gefühl dabei hat, bei fremden Leuten im Auto zu sitzen, dann wird das keine angenehme Art des Reisens für dich sein. Aber wenn du genau dieses Gefühl nicht hast und das vielleicht sogar schön findest, fremde Leute dort kennenzulernen in einem Auto, dann wird das eine Art des Reisens sein, die dir unter Umständen extrem viel geben kann.
Ja, schön. Kurz zwischengeschoben kommt hier mal eine kleine Statistik für alle Zahlen-Nerds unter euch. Seitdem Daniel 2017 das erste Mal mit erhobenem Daumen an der Straße stand, ist er zu über 500 Menschen ins Auto gestiegen und hat ungefähr 70.000 Kilometer per Anhalter zurückgelegt. Dabei hat Daniel Stand heute im April 24 45 Länder auf 5 Kontinenten bereist und wurde mehr als 150 Mal zum Übernachten eingeladen. Daniel sagt zwar, dass er so viel Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit erfahren habe, dass er sie kaum in Worte fassen könne. Er hat es aber trotzdem versucht und wie ich finde auch ziemlich gut gemacht. Einige seiner besten Geschichten könnt ihr in Daniels Buch Anekdoten eines Beifahrers nachlesen. Den Link dazu, den packe ich euch mal mit in die Shownotes dieser Folge. Du hast es gerade angesprochen, Frauen, die vielleicht ein bisschen aufgrund ihrer Optik vielleicht auch ein bisschen eher mitgenommen werden. Deine Optik, lass uns mal darüber sprechen. Die Hörerinnen und Hörer sehen dich ja leider gerade nicht. Sie können das gerne mal bei Instagram zum Beispiel tun. Du hast dich verändert im Laufe der Zeit. Du hast es schon angesprochen. Gerade sehe ich deine Hand zum Beispiel, die voller Tattoos ist, ganz viele kleine verschiedene Tattoos. Du hast lange Haare, was nicht unbedingt üblich ist für einen Mann. Hast ein Bart, den du immer trägst. Wir stellen uns dich vor mit deinem Rucksack, der bunt ist und vollgemalt ist, mit dem du da an der Straße stehst. Vielleicht sind die Duschen auch nicht ganz so häufig, wenn man beim Trampen unterwegs ist. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Wie reagieren die Leute, wenn sie ja, dich am Straßenrand sehen?
Das mit den Duschen kommt auf jeden Fall sehr aufs Wetter an. Ne?
Die Naturdusche, ja.
Die Naturdusche, tatsächlich. Wenn mich Leute fragen, wie sie beim Trampen aussehen sollten, dann beschreibe ich normalerweise immer das Gegenteil von mir selbst, wie du es auch gerade schon sagst, weil das durchaus, ne? Ich meine, wenn du das wirklich an Hardfacts festmachen wollen würdest, ist immer die Frage, inwiefern sowas generell sinnvoll ist, aber klar solltest du nach Möglichkeit so gepflegt wie möglich aussehen. Ja? Was ja gar nicht so einfach ist, wenn du am Reisen bist als Anhalter, weil wie du schon sagst, ne, du weißt nicht, wo die nächste Dusche liegt, aber man sieht's ja, selbst wenn du so verrafft in Anführungszeichen aussiehst wie ich, klappt das ja scheinbar irgendwie. Tattoos sind ja auch immer so eine Sache, ein bisschen gefährlich. Ich glaube, so das Einzige, das gut ist an meinem Erscheinungsbild in Bezug auf das Trampen, ist, dass ich nicht sonderlich muskulös bin. Ich habe sehr schmale Schultern, wirke ein bisschen schmächtig. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die 2-3 Mal angesprochen wurde von Menschen, die mich mitgenommen haben. Die meinten, ey Alter, du sahst so schwach aus. Ich habe wirklich keine Sorgen gehabt, dich hier einzusammeln, weil ich mir sicher bin, dass du mich ja nicht überfallen könntest, selbst wenn du es wollen würdest. Aber ja, ich meine, Julia, ganz unter uns. Ich würde sagen, das Einzige, was wirklich zählt, ist deine Ausstrahlung an diesem Punkt. Ne? Du stehst an der Straße. Und das sind ja Momentaufnahmen. Die Leute haben ja vielleicht maximal eine Sekunde, 2 Zeit, wenn du nicht gerade an der Ampel stehst, dich zu sehen. Und wenn du da ein sympathisches Lächeln aufträgst, kannst du fast aussehen, wie du willst, würde ich behaupten. Solange du nicht gerade irgendwie mit einem Messer in der Hand rumwedelst, wenn du irgendwie halbwegs sympathisch aussiehst, dann funktioniert das. Und wenn du es nicht tust, funktioniert es auch. Es dauert nur ein bisschen länger. Ja, tatsächlich in Island jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor einem halben Jahr, wurde ich mitgenommen von einem jungen Kerl. Der war, ich glaube, 19 war er. Und er meinte so, ja, du bist der erste Tramper, den ich gerade mitnehme. Und ich so, oh, cool. Und wieso hast du mich mitgenommen? Und er so, ja, ich weiß nicht, er fand es immer interessant. Und du hast so sympathisch dort gestanden und gelächelt. Und ja, so cool. Und 5 Minuten später, wir fahren ja die Straße entlang, ne? Sehen wir noch
die eine Straße in Island,
die eine Straße
die
in
es
Island,
gibt.
Genau. Das ist doch nicht mal so fernab von der Realität dort. Wir fahren diese eine Straße entlang und sehen noch einen Tramper, der dort steht. Auch ein, ich schätze mal, Mitte 20-jähriger Karl mit einem langen Bart. Und er schaut uns an als wäre er ein richtig, richtig böser Mensch. Also als wäre er ein Massenmörder, ne? Und ich sag noch so zu meinem Fahrer, so, ey, guck mal, der sieht aus wie ein Massenmörder, oder? Und der Fahrer so, ja, schon, soll man mitnehmen? Ich so, ja, auf jeden Fall, lass ihn rein. Und wir haben dann angehalten und dieser Kerl war auch ein Deutscher gewesen, wie sich dann herausstellte. Und wir reden ein bisschen, er erzählt auch, dass er viel am Trampen ist. Und ich sag zu ihm, hör mal, du sagst aus wie ein Mörder dort. Warum hast denn du so grimmig geschaut? Du musst auch ein bisschen lächeln beim Trampen. Und er sagt, nee, ich lächle nicht beim Trampen. Ich so, wie, warum lächelst du nicht beim Trampen? Und dann sagt er, ja, ich komme mir immer doof vor, wenn ich lächle. Deshalb lächle ich nicht. Und die Leute, die mich mitnehmen wollen, können mich ja dann mitnehmen, auch wenn ich nicht lächle. Ist okay, ja. Also, ne, funktioniert natürlich auch. Man tut sich aber vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen damit.
Es ist so eine Neugierde, die da gerade so rauskommt. Und ich frage mich, ob du schon immer so neugierig warst. Dieser Mensch, der sagt, ach, guck mal, das sieht gefährlich aus oder das sieht nach etwas aus, was ich eigentlich vom Grundprinzip erstmal nicht machen wollen würde. Also mache ich es erst recht.
Ja, ich meine, in so einem Kontext hat das ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Du siehst ja, ich meine, ich war damals definitiv nicht neugierig. Zumindest nicht neugierig. Ich wollt wissen, wie sich ein Lamborghini fährt, aber mir wäre es egal gewesen, wie Island aussieht. Ich würde sagen, diese Neugierde, was ja sicherlich auch oft der Fall ist, kam erst, als du quasi diese Dinge erfahren hast. Und dann wurdest du natürlich neugieriger, wie hoch du diese ganze Sache treiben kannst. Man sagt ja, man leckt Blut und fragt sich dann natürlich, was ja die Definition von Neugierde ist, ob das überall so funktioniert, wie die Menschen in anderen Ländern reagieren, wie andere Wasserfälle aussehen, ne, so. Ja. Ich war nicht wirklich neugierig, aber als ich das dann alles so mit all seinen Facetten erfahren hatte, hat sich diese Neugierde auf jeden Fall wurde geweckt und das in Verbindung mit einem Vertrauen in Menschen oder auch in mich selbst, in mein Bauchgefühl. Das in Verbindung mit diesem Vertrauen wurde zu einer sehr unbeschwerten Art des Reisens im Sinne von, ich habe das selten hinterfragt, weder in Gefahrensituationen, beziehungsweise mit einem gesunden Menschenverstand natürlich schon, ne, an dieser Stelle. Ich habe auch Dinge nicht getan, aus Gründen, ne, wenn du dich ein bisschen informierst, kommst du da ja relativ gut rein. Aber ja, davon abgesehen war das eine sehr unbeschwerliche Art für mich persönlich gewesen. Obwohl diese Reiseart vielleicht das Gegenteil suggeriert im ersten Moment.
Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Wie spannend, dass du das so wahrnimmst und so erzählst, weil grundsätzlich ja erstmal, das klingt wie eine riesige Hürde mit ganz vielen Variablen, die man nicht kontrollieren kann, ne?
Aber du hast halt eine wichtige Konstante, vielleicht sogar die wichtigste, das sage ich auch immer Leuten. Das ist die einzige Art des Reisens, auf der du nur mit netten Menschen in Kontakt treten wirst, weil alle anderen Menschen würden niemals für dich anhalten und alle anderen Menschen würden dich niemals zu sich nach Hause einladen. Abseits von Psychopathen, die es sicherlich auch irgendwo gibt, aber erneut. Wir reden eben ja schon von Wahrscheinlichkeiten. Das kann ich sagen, ist eine sehr, 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 sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
Ja. Ja, die Einladung, du hast es gerade angesprochen. Ich für meinen Teil habe große Probleme damit, Einladungen anzunehmen und kann mir das ganz schwierig vorstellen, auch wenn man mit sowas täglich zu tun hat und immer wieder da auch gefordert wird. Oder wie hast du das wahrgenommen? Du wurdest ja wirklich, wirklich, wirklich häufig eingeladen oder für irgendwelche Brücken haben sie dir Fähren, haben sie dir bezahlt, ne, so immer wieder das Portemonnaie aufzumachen und zu hören, nee, lass mal stecken, komm mal her.
Also das ist auf jeden Fall eine Sache gewesen, die ich lernen musste, Einladungen oder auch Geschenke erstmal anzunehmen. Ich erzähle immer von so einem klassischen Beispiel, das sicherlich ganz, ganz, ganz viele von uns, von euch auch heute, die hier zuhören, kennen werden. Dieses, du bist im Auto mit einem Freund, mit irgendwem und die Person macht sich ein Kaugummi auf oder irgendjemand im Auto macht sich ein Kaugummi auf und fragt, willst du auch? Und dann sagst du, nee, danke. Und schon während du es sagst, merkst du es, ach verdammt, eigentlich hätte ich Lust gehabt, aber ich habe jetzt nein, danke gesagt, weil das höflich ist. Ja, so wurde ich zumindest erzogen damals. Und das ist doch wie dämlich und wie absurd das Ganze ist. Du hättest gern ein Kaugummi, sagst nein und die Person, die dir einen anbietet, wird sich freuen, wenn du ja sagen würdest, weil sie dir damit eine Freude machen könnte. Ja. Aber indem du Nein sagst, ja, hast du halt keinem geholfen. Ich meine, du hast der Person wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15 Cent gespart oder so. Was kostet ein Kaugummi? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich noch weniger. Wenn ich eingeladen werde beim Reisen oder wenn mir, das ist ja das Extrem davon, wenn mir jemand Geld geben möchte, dann versuche ich das erstmal abzulehnen, gerade Geldgeschenke oder ich meine auch Einladungen. Ich Ich habe mir mein Reisebudget, ich bin mit sehr wenig unterwegs, aber habe mir das so eingeteilt, dass ich niemals angewiesen wäre auf jemand, der mir Essen oder Geld geben will. Was passiert jetzt, wenn du jemand einlädst, wenn mir jemand Geld geben will aus irgendeinem Grund? Das kommt relativ oft vor. Dann gehe ich zum Beispiel hin und erkläre der Person, dass ich kein Geld brauche. Erstmal, ich mache die Situation klar. So, ich bin nicht am Trampen hier, weil ich mir das nicht leisten könnte, mit einem Bus zu fahren, sondern ich tue das, weil ich das mag. Und wenn sie es dann dennoch tun wollen, dann fände ich es ja sogar fast unhöflich, nicht anzunehmen. Weil dann sind wir nochmal bei dem Kaugummi-Thema vom Anfang. Und umgekehrt ja genau das Gleiche. Ich weiß noch, ich bin damals, als ich von der Türkei kam, hatte ich noch türkische, ist das Lira? Die türkische Währung auf jeden Fall im Geldbeutel. Irgendwie umgerechnet 8 €. Und ich wusste, diese 8 €, ich werde nicht zu einer Wechselstube in Deutschland gehen und dann für diese 8 € noch 3 € bekommen. Und habe dann stattdessen, als ich an der Tankstelle, ich glaube in Deutschland oder Serbien war es noch, ich weiß es gar nicht mehr, aber dadurch, dass gerade ein Feiertag in der Türkei war, Bayram, auf dem ich zu der Zeit war ich dort auch gewesen, waren ganz viele deutsche Familien nochmal zurück unterwegs nach Deutschland, deutsch-türkische Familien, und habe dann an Tankstellen eine deutsch-türkische Familie angesprochen. Ja, und ich so, Entschuldigung, kommt ihr gerade aus der Türkei auch zurück nach Deutschland? Und sie so, ja. Und ich so, hör mal, ich habe hier noch 8 € in türkischer Währung. Ich würde euch das gern schenken, weil ihr fahrt ja dann spätestens nächstes Jahr nochmal zurück in die Türkei, dann könnt ihr es benutzen. Das wollten die nicht annehmen von mir. Und dann war ich ja nochmal genauso in der gegensätzlichen Situation. Ich so, bitte, bitte, bitte nehmt's. Ich habe keine Verwendung dafür.
Ja.
Nach, ich glaube, 3 Minuten haben sie es dann genommen und mir dann deutsche Euro da im Gegenzug dafür gegeben. Ne? So konnten es dann doch nicht einfach als Geschenk annehmen, haben mir dann 1 € gegeben. Das war dann selbst so eine Situation, wo ich mal am anderen Ende war in diesem Moment. Und ich denke so, ist das traurig, dass diese Menschen jetzt auch ablehnen aus Höflichkeit oder weiß ich nicht was, ne?
Ja, was heißt diese Menschen? Also ich fühle mich komplett angesprochen. Ich glaube, wir sind fast alle so, dass wir ganz große Schwierigkeiten haben, sowas anzunehmen, beziehungsweise immer diesen Gegenwert suchen. Ne? Mhm. Wenn mir jemand was Gutes tut, dann muss ich doch genau der gleichen Person auch etwas mindestens Gleichwertiges, wenn nicht sogar was Besseres noch Gutes tun.
Und das ist schade. Das ist auch eine Sache, die mir ab und an mal ganz selten, toi toi toi, auch vorgeworfen wurde, natürlich, dass ich Menschen ausnutze, weil Menschen mir helfen, ohne dass ich denen irgendeine Gegenleistung gebe im Sinne von Mitfahrgelegenheiten, ja. Und ich fand, das ist ja so eine ganz traurige Nummer auch. Jemand, der wirklich voller Überzeugung sowas sagen kann, kann ja nur jemand sein, der noch nie ohne Hintergedanken einer anderen Person geholfen hat. Denn wenn du das mal getan hast in deinem Leben, jemandem ohne irgendwo einen eigenen Nutzen zu sehen, jemandem geholfen hast, einfach nur weil du weißt, wie schön sich das anfühlt, wenn du jemandem hilfst und diese Person sich freut. Ja, nur so eine Person, die das noch nie gemacht hat, kann doch jemand sein, der sowas sagt. Und eine Person, die sowas noch nie gemacht hat, die wird eine ganz, ganz wichtige Ebene, einen ganz wichtigen Aspekt, einen wundervollen Aspekt unseres Lebens verpassen.
Ja, und ich vermute, du würdest das auch gar nicht so unterschreiben, dass du denjenigen gar nichts gibst, wenn du mit ihnen im Auto unterwegs bist. Ich durfte diese Erfahrung vor kurzem machen. Mir war das gar nicht bewusst. Ich bin ja nicht die Tramperin generell, aber ich bin mit dem Auto mitgenommen worden und habe gedacht, oh, ich muss euch ja dafür was geben. Ich gebe dir jetzt noch Spritgeld. Und dann sagte die Familie, nein, um Gottes Willen, wir sind die Strecke ja eh gefahren und so groß bist du jetzt nicht. Das habe ich dann angenommen. Und dann habe ich hinterher eine SMS bekommen, wo stand, danke, dass du unsere Fahrt bereichert hast mit deiner Anwesenheit. Mhm. Und da dachte ich, wow, ich war nicht nur nicht die Last, sondern zusätzlich war ich eine Bereicherung. Mhm. Wie schön ist das bitte, diesen Satz zu hören?
Absolut. Und das ist ja, du hast ja, als diese Person, die anhält, das ist ja auch immer eine Entscheidung, die du triffst, aus verschiedensten Gründen. Ne? Manchmal wollen sie wirklich einfach nur helfen, manchmal haben sie Langeweile, manchmal wollen sie wachgehalten werden. Aber ne, diese ganze Sache, man unterhält sich ja dann im besten Fall auch über eine längere Zeit hinweg erneut. Ne? Dann muss die Fahrt natürlich erstmal länger sein und man muss sich irgendwie verständigen können. Das sind natürlich schon mal 2 wichtige Faktoren. Aber wenn das gegeben ist, kann das ja durchaus eine Beeinflussung klingt so negativ, aber eine Veränderung für beide Parteien sein. Ich kann extrem viel von dieser Person lernen und das auch mitnehmen. Und genau das ist ja passiert, wenn ich könnte die nächsten 20 Stunden über Personen sprechen, die mich mitgenommen haben beim Trampen und mich inspiriert, mich verändert haben im positiven Sinne, mir was gegeben haben. Und genau umgekehrt hast du das natürlich auch. du wirst es oft nicht erfahren. Ne? Klar, mit manchen Mitfahrgelegenheiten hältst du Kontakt, aber oft sind das ja auch Menschen, die du nie wieder sehen wirst.
Ja.
Was es ja aber auch nicht schlecht macht, sondern vielleicht sogar, ich weiß nicht, für mich ist das auch immer ein schöner Gedanke. Du wirst nie erfahren, was mit dieser Person jetzt geschehen ist, ob das irgendwas bewirkt hat. Ja. Aber genau das nicht zu wissen, macht es ja irgendwo auch schön, weil du dann, wenn du denn möchtest, jederzeit davon träumen kannst, wie viel sich verändert hat, ohne zu wissen, ob es wirklich der Fall war. Na, manchmal ist dieses Ungewisse fast noch schöner, als es wirklich zu wissen.
20 Stunden und mehr könnte Daniel über Personen erzählen, die ihn mitgenommen haben, sagt er. Und das stimmt auch. Ich habe es nämlich selber erlebt. Zwar nicht 20, aber doch immerhin etwas mehr als 3 Stunden lang. Denn Daniel hat eine schöne Möglichkeit gefunden, etwas zurückzugeben. Er erzählt seine Geschichten nämlich in einer eigenen Bühnenshow, die ich selber gesehen habe, und inspiriert damit viele, viele Menschen. Anekdoten eines Beifahrers heißt das Programm, das es jetzt gerade nicht mehr live zu sehen gibt. Aber ihr könnt euch das Ganze bei YouTube anschauen, und zwar kostenlos in voller Länge und ganz ohne Werbung. Den Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes, und einen kleinen Spoiler auf die Geschichten, die Daniel so erlebt hat, gibt's jetzt schon hier bei uns im Gespräch. Weiter geht's. Stundenlang darfst du hier nicht über deine schönen Erinnerungen sprechen, aber doch zumindest ein paar Minuten. Ich bin kein Fan von, was war das Schönste und was ist das Beste, aber hast du einen Moment, mehrere Momente, die dir in den Sinn kommen, wenn du denkst, die haben mich wirklich langfristig beeinflusst. Da lächle ich noch heute oder da lache ich noch heute, weil es einfach so skurril war.
Machen wir einen skurrilen und einen rührenden Moment, okay?
Okay.
Passt das mit deiner Zeitangabe, Julia?
Wir machen das so lange, wie es sein muss, bis das hier durch ist.
Dann hättest du erst gern lustig oder erst rührend? Du darfst ja aussuchen.
Erst das Rührende, bitte.
Ist das Rührende. Das war relativ aktuell jetzt nochmal gewesen, denn ich hatte vor einem halben Jahr nochmal mit ihm telefoniert. Das war Frode, damals in Skandinavien kennengelernt, ein ganz netter Kerl, der seine damals 7-jährige Tochter dabei hatte, Tuva. Und er hat uns mitgenommen beim Trampen, ich sag uns, weil damals noch ein Engländer mit mir zusammengereist war, der auch Daniel hieß. Und er hat uns mitgenommen, wir haben bei ihm gegessen, am nächsten Morgen haben wir noch einen kleinen Segeltour mit ihm gemacht, weil er uns sein Fjord zeigen wollte. Es war ein sehr wohlhabender Modedesigner und ja, hat uns dann beim Abschied sogar noch Geld gegeben und hat darauf bestanden, dass wir das mitnehmen und uns damit die Fähren bezahlen, die wir nehmen müssen, wenn wir ans Nordkap wollen. Als ich dann damals drauf geschaut hatte, dachte ich, es wären 12 Euro, es waren am Ende 120 Euro, aber unabhängig davon ist dieser Mann in Erinnerung geblieben, weil ich ein paar Tage später dann auf einem Facebook-Beitrag gelesen hatte, dass er Spendengalen für Leukämie-Patienten organisiert. Und dann kam in dieser Beschreibung durch von diesem Event, von dieser Veranstaltung, dass Tuva, dieses Mädchen, das wir getroffen hatten, auch Leukämie erkrankt war. Und zwar damals schon im Alter von einem Jahr und eine unheilbare Form von Leukämie. Und ihr wurden damals maximal noch ein weiteres Jahr gegeben zum Leben. Sprich, sie hätte eigentlich schon seit 5 Jahren tot sein müssen, laut Ärzte, zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie getroffen haben. Und ich erzähle das, weil Tuva ist mittlerweile, ich will nicht rechnen, diese Reise ist jetzt 7 Jahre her. Also Tuva müsste jetzt 14 Jahre alt sein. Ich hatte mit Frode nochmal telefoniert mit ihrem Vater, als ich in Island war. Wir wollten das schon länger mal tun, kamen die dazu, weil ich ihm eine Geschichte von einer Show erzählen wollte, auf der ein Deutscher mit einem Hirntumor, der gerade die Behandlung begonnen hatte, damals vor einem Jahr, extrem viel Kraft aus dieser Geschichte gezogen hat. Das hat er mir damals mitgeteilt und das wollte ich Frode weitergeben. Und da hat Frode mir erzählt, hey, weißt du was, lustig, dass wir jetzt gerade telefonieren, denn vor 2 Wochen ist Tuva, diese Tochter, auf ihren ersten Backpack-Trip aufgebrochen und ist jetzt mit 15 in der Schweiz am Backpacken, macht ihre erste Backpack-Erfahrung. Und das war doch so eine wunderschöne... ein wunderschöner Bogen, auch dieser Kerl, der damals kam, nach dieser Show zu mir, Joe, und der ist seit einem Jahr am Kämpfen und ihm geht's soweit auch wieder gut, er hat das gepackt, er hat zeitweise in den schlimmsten Phasen dieses Jahres, wurde er in einer Woche 3-mal am Hirn operiert, und wie gesagt, der kam damals zu mir, hatte gerade diese Diagnose bekommen, nach der Show kam er zu mir und hat gemeint, dass diese Geschichte von Tuva ihm so viel Kraft gerade gegeben hat, weil das auch damals wie ein Wunder war. Ne?
Wow.
Und ich meine, dann hat sich dieser ganze Bogen, ne? Du hast dann Menschen, die mich inspiriert haben und jetzt anderen Leuten helfen können und dann erzähle ich das Frode nochmal und Frode freut sich natürlich darüber, weißt du, das ist ja so dieses große Konstrukt, das ist auch, glaube ich, ganz gut zu dem, worüber wir eben gesprochen hatten, Ne? Das passt sehr gut darauf, weil das
sehr
viel bewegen kann, Worte, Personen, Taten.
Ja, und dass man über das Kaugummi und über gleicht sich das hier gerade aus und nicht nachdenken muss, weil
ja, genau.
Es kommt einfach sowas bei raus.
Genau.
Wow.
Ja, jetzt noch irgendwas Lustiges wolltest du noch?
Ich fand das eigentlich auch schon schön. Ich möchte von dir wissen, zum Thema lustig, was deine lustigste oder deine skurrilste Unterkunft, vielleicht auch mit dem Zelt, dein verrückteste Schlafplatz war, vielleicht eine Unterkunft bei Menschen, wo du untergekommen bist, weil ich mich noch so frage, ja, du trampst, du bist in einem Auto unterwegs und dann wirst du rausgelassen und damit ist die Reise ja nicht beendet. Du gehst dann ja nicht in irgendein Hotel, sondern meistens schlägst du dein Zelt auf oder du gehst mit wildfremden Menschen nach Hause. Das finde ich eine beeindruckende und gleichzeitig beängstigende Vorstellung.
Okay. Also der verrückteste, skurrilste Schlafplatz, da muss ich gar nicht lang überlegen. Ich versuche die Geschichte mal ein bisschen abzukürzen.
Bitte.
Absurdester Schlafplatz war bei einem Mann, der uns eingeladen hat, in seinem Hotel zu schlafen. Das war die Ausgangssituation. Und als wir dann an seinem Hotel ankamen, wurde uns dann klar, das Hotel wird gerade erst gebaut. Das ist noch nicht fertig. Und das Hotel baut hier in einem ehemaligen Kriegsbunker, in einem geheimen, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Und dieser geheime Kriegsbunker ist mit 3 Vorhängeschlössern und Gitterstäben, ja, quasi abgesperrt. Aber ja, ne, wir sind dann quasi damals mit ihm rein. Er hat uns da so ein bisschen gezeigt, was er so vorhat. Woraufhin ich ihn fragte, so, hör mal, geheimer Nazi-Kriegsbunker und so, der nirgendwo verzeichnet ist auf keiner Karte. Wie kamst du denn daran? Hast du einen Investor dafür gehabt? Und er sagte, ja, ich hatte einen Investor, aber der wurde ermordet. Sein Investor war Gaddafi, der Diktator aus Libyen, der dann von den Amerikanern, wie er sagte, ermordet wurde. Und sie hatten sich mal auf einer Energiemesse kennengelernt. Und ja, er sagte so, ja, ein schlimmer Mensch, aber guter Geschäftspartner, hat immer rechtzeitig bezahlt. Hat dann irgendwann, ich war nach dieser Geschichte mal kurz raus an die Gitterstäbe, hab einer geraucht. Dann kam er mir entgegen mit einer Schrotflinte, die er noch in seinem Büro gefunden hatte. Die wollte er aber mitnehmen, damit wir nicht auf dumme Ideen kommen. Da war ich auch mit Daniel unterwegs gewesen, das war in Schweden. Und ja, haben dann quasi diese Nacht in diesem geplanten Hotel eingesperrt. Er hat natürlich nochmal zugesperrt, damit uns nichts passiert, damit dort keiner einbricht. In dem Nazi-Bunker verbracht, in seinem Büro mit Heizöfchen und Kaffeemaschine. Das war mit Abstand der skurrilste Platz, an dem ich jemals geschlafen habe. Und war dann am nächsten Morgen um 8 Uhr fertig, kam gewartet an den Gitterstäben, hat gesagt, wir sollen um 8 Uhr da sein. Und er kam dann um 10, 2 Stunden Verspätung. Aber okay, war es gut. Wir hatten uns natürlich keine Sorgen gemacht, dass wir dort...
Habt ihr ruhig geschlafen, wollte ich gerade fragen.
Ja, das ist das Schöne am Trampen, gerade wenn du irgendwie Richtung Winter in Nordskandinavien unterwegs bist, selbst dort schläfst du halbwegs gut, weil es warm ist und so dein Körper gar nicht mehr kann. Also ich hatte eine relativ angenehme Nacht, muss ich sagen. Der andere Daniel scheinbar nicht so, meinte er. Aber gut.
Gibt's bei dir niemals den Moment, wo du sagst, an dieser Stelle breche ich das ab, ich möchte das jetzt gerade nicht durchziehen? Also wenn du die Geschichte erzählst, habe ich den Impuls, diese Situation zu verlassen.
Also das sind eigentlich eher die Geschichten, die mich ermutigen, das weiterzumachen. Also denkst du, okay, das war schon ziemlich absurd. Geht's noch absurder?
Okay.
Es war ein interessanter Schlafplatz auf jeden Fall.
Und es klingt danach, so wie ich auch das Lesen deines Buches und das Genießen deiner Show erlebt habe, es ist ja nicht die einzige lustige und skurrile und schöne und auch traurige Geschichte, die du erlebt hast. Also da kommen echt, wenn man täglich solche Dinge erlebt, kommt da gut was zusammen. Langweilig wird's nicht, wenn man dich mal einlädt auf ein Familienfest oder einen Geburtstag.
Nee, das stimmt. Wobei mittlerweile sind die Geschichten dir fast alle erzählt.
Aber du sammelst ja neue jetzt.
Aber ich sammle neue, ja.
Davon darfst du uns dann auf jeden Fall berichten, wenn du vom Kreuzfahrtabenteuer wiederkommst. Wir beim Reisereporter sind ja für Reiseinspiration und für Reisetipps bekannt. Deswegen würde ich zum Ende unseres Gesprächs gerne nochmal von dir wissen. Wir waren gerade schon bei Neuseeland, relativ einfach zu trampen. Was hast du noch für Erfahrungen gemacht? Welches Land bietet sich an als Einsteigerland, wenn man es mal probieren möchte?
Als Einsteigerland, abseits von Neuseeland, ist es natürlich schwer, nach Neuseeland zu kommen. Ein bisschen näher würde ich behaupten, dass Skandinavien perfekte Länder dafür sind. Gerade Norwegen, da dort die Wildcampinglager auch extrem angenehm ist. Du darfst ja dort zelten. Ich glaube, es gibt ein paar Regeln. Du musst irgendwie so und so viele Meter von einem Haus entfernt sein. Aber davon abgesehen kannst du dort nicht nur, dass Trampen überall legal ist, du kannst dort auch überall dein Zelt aufschlagen. Es ist ein sehr sicherer Länder. Es ist wunderschön. Und das sind ja auch so Länder, gerade Norwegen, wo viele Leute sagen, boah, ich würde das gern mal sehen, aber es ist so teuer. Und genau das kannst du ja mit kostenfreiem Wildcampen und Trampen, also ne, du hast ja dann keine Kosten für den Transport, so ein bisschen aushebeln. Also das ist dann vielleicht jetzt nicht gerade Richtung Ende Winter, wie wir das gemacht haben, sondern im Sommer, wenn es halt auch wirklich warm ist und du nicht irgendwie bei minus 16 Grad dir die Frage stellen musst, okay, war es wirklich eine tolle Idee, mir einen 0 Grad Decathlon Schlafsack auf diese Etappe mitzunehmen.
Ja. Und die Turnschuhe anzuziehen.
Auch Korthose hatte ich an. Ich hatte mal eine gute Korthose dabei. Die Korthose und die Zalando-Stiefeln. Sehr gut.
Ja. Mhm. Gut ausgerüstet.
Japan muss ich auch noch loswerden, bevor wir hier zu Ende. Japan ist eine absolute Tramp-Empfehlung auch. Wieso, möchte ich gar nicht verraten. Findet das selbst raus. Aber wenn ihr mal in Japan seid, und auch das würde ich euch unabhängig vom Trampen sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, versucht dort mal zu trampen. Und es funktioniert, das kann ich schon mal sagen. Und es ist extrem lustig. Aber wie gesagt, mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen dazu.
Ein guter Teaser, aber es ist ernst gemeint. Es ist ein gutes,
Tramperland. Okay. Ich habe so die beste Zeit meines Lebens beim Reisen, hatte ich, auch wenn das immer schwer ist, sowas zu sagen, vielleicht in Japan damals, die 2 Monate.
Okay.
Und ich bin in 2 Monaten, ich glaube, 5000 Kilometer getrampt dort. Also es ging gut.
Oh wow. Okay. Kann man auch in Deutschland gut trampen?
Absolut. Als ich das erste Mal getrampt habe hier in Deutschland, ging das gar nicht gut. Das hat aber damit zu tun gehabt, dass ich noch nicht so genau wusste, wie ich das am besten tue. Und um das wirklich effektiv zu betreiben, musst du am besten eine Autobahnkarte dabei haben mit den großen Raststätten und musst schauen, dass du von Raststätte zu Raststätte kommst. Und dann am besten, ich meine, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist immer die in Anführungszeichen einfachere Variante, Menschen ansprechen. Und Deutschland ist prädestiniert dafür. Du bist auf diesen Autobahnstationen. Du kannst da ja auch gar nicht mal runter ohne Auto. Sprich, die Polizei kann dich da auch nicht wegschicken, ne, wenn sie irgendwie ein Problem damit haben sollten, dass du das tust. Hat auch an den Raststätten mit Wildcampen nie ein Problem, obwohl das natürlich auch illegal ist. Aber ja, Menschen angelabert, gewusst, wo die nächste große Raststätte kommt, gezielt danach gefragt. Und da hatte ich fast nie länger als eine Stunde gewartet an deutschen Autobahnen. Und hab ganz tolle Menschen kennengelernt, hab ganz viele Artikel aus Tankstellen geschenkt bekommen, dass die Leute nochmal rausgegangen sind, die dir in die andere Richtung gefahren sind. Ganz genau, die hatte ich tatsächlich nie gekommen. Aber da kam dann immer direkt der Kaffee oder ein Kaffeestückchen, sowas, ne?
Cool.
Weil das ist, wie gesagt, die Problematik in Deutschland. Das Autobahnnetz ist natürlich denkbar komplex bei uns, was als Tramper ein bisschen problematisch ist. Ne? Um dir ein Beispiel zu geben, ich stand damals im Saarland an der ersten Autobahnraststätte, wollte nach München und der erste Kerl hielt an, ein junger Kerl, und sagt, er fährt nach Frankfurt, hilft dir das? Ja, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Vielleicht hilft mir das, vielleicht nicht. Ne? Also da muss man sich drauf vorbereiten. Man muss dann quasi, es gibt schöne Karten online, wo da diese Raststätten drauf sind und du schaust dann so, okay, wenn der nach Frankfurt fährt, dann, dann könnte ich hier vor dem Kreuz nochmal aussteigen und dann dort nochmal fragen, ne? So die Richtung.
Gott, das ist mir ja schon wieder viel zu viel nachdenken. Dann doch lieber Island oder Neuseeland, wo sowieso nur eine Straße in zwei verschiedene Richtungen führt.
Richtig. Absolut. Gerade Island war nochmal eine Nummer krasser als Neuseeland, wenn es um dieses Straßennetz ging. Weil in Neuseeland kannst du ja zumindest die Mitte meistens befahren. In Island kannst du diese ganze Mitte fast nicht befahren, außer mit Offroad-Vehikeln. Ne? Sprich, da gibt's wirklich diese Rundstrecke, diesen Ring und fertig.
Ja, sehr schön. Eine Frage nochmal nachgeschoben. Du hattest gerade darüber gesprochen, dass man Geld sparen kann bei dem teuren Land Norwegen. Weißt du noch aus dem Kopf ungefähr, was du in Skandinavien so ausgegeben hast?
Also ich weiß, was ich generell ausgegeben habe. So, das war relativ länderunabhängig gewesen. Und wichtige Info, ich meine, das spielt für Norwegen gerade keine Rolle, aber das waren auch immer so ohne Visumskosten, ohne Flüge, die ich gelegentlich nehmen musste. Aber 3 Euro am Tag.
Wow.
Ich meine, in Norwegen kriegst du für 3 Euro ein Packen Toastbrot. Du kriegst für, ich glaube, 90 Cent Sardellen aus Dosen. Und kaufst dir noch Marmelade und Nutella und dann hast du quasi für deine Zeit ohne Einladung Essen dabei für 3 Euro am Tag. Das funktioniert.
Und die Zeit ohne Einladung ist ja nicht so häufig, wenn man dir zuhört.
Genau, ich meine, wenn du dann mal wandern gehst, 2, 3, 4 Tage, wirst du natürlich, ich bin auch dort, kann es passieren, aber da wirst du eher weniger eingeladen, dann musst du so ein bisschen mehr Essen mitnehmen. Aber ich meine, 2, 3 Tage von Toastbrot, da ist noch von Toastbrot und Fisch aus Dosen ist noch keiner gestorben dran, denke ich, vielleicht. Aber wenige Menschen sind bisher daran gestorben, würde ich behaupten. Zumal der Dosenfisch qualitativ in Norwegen auch relativ gut war, würde ich behaupten.
Ah, okay.
Aber ja, ich meine, du bist dann auch an einem Punkt, würde ich behaupten, in Norwegen, du wirst öfter eingeladen, auch von Leuten. Und es ist auch so, keiner will, dass du denen irgendwie Geld gibst. Das ist in der Schweiz das Gleiche gewesen. Dann willst du dich irgendwie beteiligen am Einkauf, wenn du mal irgendwo bei wem bist, dann sagen die, boah, danke, aber hör mal, ich verdiene 40 Euro die Stunde, du brauchst mir wirklich nichts zu geben. Ne? Alles gut.
Ja.
Das soll nicht heißen, dass man in den wohlhabenderen Ländern öfter eingeladen wird, aber du wirst dort anders eingeladen. Ja.
Okay. Ja. Um das Ganze abzurunden, was war dein bisher schwierigstes Tramperland? Wo bist du am schlechtesten vorangekommen?
Also ich würde ja immer sagen Italien. Das war immer so mein To-Go-Land bei Ländern, in denen man nicht trampen sollte. Muss dazu sagen, dass mich jetzt gerade vor 3, 4 Monaten, also Kanada hat mich auch ganz schön auf die Probe gestellt, würde ich sagen. Da war meine längste
Warum?
Wartezeit von der ersten Reise, war ein Witz dagegen. Also ich hatte... Der heftigste Tag hatte ich 2,5 Tage tatsächlich in, oh Gott, ich will den Namen gar nicht mehr aussprechen, Dryden, hatte ich gesessen und habe getrennt den ganzen Tag und bin dann abends halt kurz zum Kaffee, habe einen Kaffee getrunken und habe in einem Kaffee gezeltet. Das Kanada war schon extrem anstrengend. Das waren extrem lange Wartezeiten, die meistens nochmal ganz gut aufgewogen wurden, indem die Menschen, die dann angehalten haben, dich meistens so 500, 600, 700 Kilometer weit mitgenommen haben. Ja, so durch ein Zehntel von Kanada. Aber das war hart. Also ich bin dort in, wie lange war ich drin? Ich glaube 2,5, 3 Monate habe ich dort, ich glaube 9000 Kilometer getrennt. Also schon viel auf die Zeit. Aber so Durchschnittswartezeit würde ich behaupten, 3, 4 Stunden. Und das nagt irgendwann dann schon so ein bisschen. Es war anstrengend.
Wow. Ja, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Was machst du dann? Brichst du dann irgendwann ab oder läufst du ein Stück oder?
Ja, manchmal. Tatsächlich in Dryden, wo ich 2,5 Tage war, da habe ich das am Ende getan, weil da hat die Polizei angehalten und meinte so, ey Junge, du tust mir ein bisschen leid, ich sehe dich seit 2 Tagen hier stehen, lauf mal noch so 2 Kilometer weiter, die meisten trampen dort hinten, da ist ein Friedhof. Und ich so, okay, danke. Und dann bin ich dorthin und dann weitere 3 Stunden später wurde ich mitgenommen. Man versucht natürlich irgendwie, ne, wenn du 3, 4, 5 Stunden irgendwo stehst und du machst dir Gedanken, okay, gibt's hier einen besseren Ort zum Trampen vielleicht? Kann ich irgendwo hinlaufen, wo es besser funktioniert? Aber wenn die Antwort darauf nein ist, sind dir halt irgendwo auch ein bisschen die Hände gebunden, ne? Manchmal hast du einfach, das Einzige, was du natürlich tun kannst, ist dir immer noch mal vor Augen führen, dass irgendwann jemand anhält. Das wird irgendwann passieren. Aber ob das jetzt in den nächsten 10 Minuten oder den nächsten 2 Tagen erst passieren wird, das ist halt so diese kleine Ungewissheit. Und da musst du dich irgendwie durchboxen, manchmal mit Musik oder, ich meine, Gottes Willen, manchmal kotzt du dann einfach einen Riesenstrahl. Ne? Manchmal lege ich mich dann hin und denke mir jetzt so, boah, alle, nee, leck mich. Und ich liege dann eine Stunde auf dem Gras, ne, und höre Musik und keine Ahnung. Versuch mich
irgendwie. Es ist kein Urlaub, was du da machst, definitiv nicht.
Manchmal schon. Oft aber auch gar nicht.
Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft wagen, wenn auch nur ein paar Tage weit. Gibt es eine Reiseform? Du machst es jetzt ja. Du machst ja das Kreuzfahrtschiff. Das reizt dich scheinbar zumindest mal für ein paar Monate. Gibt es noch eine Reiseform, wo du sagst, so möchte ich auf jeden Fall nochmal reisen?
Also ganz ehrlich, beim Schiff reizt mich jetzt auch so gar nicht mal die Reiseform erstmal, sondern einfach diese Tatsache, dass du da ein riesiges Team an einem festen Ort in Anführungszeichen hast und mal zu sehen, wie das so funktioniert, diese Dynamik und auch die Herausforderungen an mich selbst, 7 Tage die Woche erstmal zu arbeiten. Du hast da ja die sehr interessante Arbeitszeiten. und halt auch einfach in einer 5-Quadratmeter-Bude mit einem Zimmerkompan in einem Hochbett untergebracht zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie mein Körper so darauf reagiert, ob ich mich eingesperrt, was ja gut zur Geschichte von eben passt. Ich bin ganz guter Dinge, dass ich mich so nicht fühlen werde, aber das wird interessant.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, du wirst auf dem Schiff nicht eingeschlossen nachts. Also außer, dass du halt vom Ozean eingeschlossen bist, aber in deiner Kabine wirst du nicht eingeschlossen, aber du hast kein Tageslicht.
Ja. Also ich bin, hatte ich im Kriegsbunker auch nicht, ne? Also vielleicht doch einige Parallelen hier gerade, ne, aufgezeigt. Vielleicht hat mich die Geschichte damals doch sehr, sehr, sehr gut vorbereitet auf dieses Schiffsleben. Also, ne, das ist eine Sache, auf die ich gespannt bin. Mhm. Ob es eine andere Art des Reisens gibt, die ich gerne mal noch so, lass mich kurz überlegen. Ich hätte, also ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber so eine Sache, die mich schon noch so ein bisschen reizen würde, wäre, irgendwann mal eine wirklich längere Wanderung zu machen.
Ja.
Ich glaube, selbst mal so einen Monat wandern wäre schon, also ich wette mit dir, du kommst so nach spätestens 10 Tagen an einen Punkt, wo du, der sehr aufreibend wird, auch so psychisch, weil du ja dann sehr viel, ich meine, gut, wir reden jetzt nicht vom Jakobsweg, ne, der ja durchaus auch viel, um Gottes Willen, ich will das gar nicht abwertend irgendwie sagen, aber ich würde dann gern, glaube ich, irgendwas machen, wo ich wirklich allein bin, den Großteil der Strecke. Dort bist du ja selten allein. Dort hast du ja immer Menschen um dich. Ich meine, wenn du ein PCT läufst, wirst du auch oft nicht allein sein. Aber es gibt ja durchaus Wanderungen, gerade diese extremeren, wo du dann eher selten Menschen triffst. Und ich glaube, das mal so für mich irgendwie 10, 20, 30 Tage lang zu haben, dass du einfach wanderst, körperlich natürlich dich verausgabst, um mal zu erfahren, was dann mit dir los ist, wie ich das vertragen würde und was sich da für Gedanken auftun würden. Das wäre eine Sache, die mich interessieren würde. Jetzt nicht in einem Ausmaß, dass ich das auf jeden Fall machen muss und das auch schon geplant habe, aber vielleicht will ich das mal irgendwann tun.
Ja, da sind wir gespannt. Jetzt hast du mir doch noch eine Frage zugespielt zum Thema Einsamkeit. Ich stelle mir das beim Trampen sehr gegensätzlich vor. Du bist ja dann, wenn du sagst, du bist 300, 400, manchmal 1000 Kilometer in der Mitfahrgelegenheit mit wildfremden Leuten auf engstem Raum und dann wiederum steigst du aus und bist alleine. Fühlst du dich da einsam? Fühlst du dich auch mal erdrückt von zu viel Nähe zu Fremden? Wie ist das für dich?
Absolut. Ich denke, das ist ein Gefühl. Ich glaube, egal was du tust, ne, ich habe das Gefühl auch in Deutschland manchmal, wenn ich hier bin und dann abends in meinem Bett liege und ich mich so ein bisschen einsam fühle, so etappenweise. Und genauso hatte ich es persönlich beim Reisen auch immer gehabt. Du hast, ich habe absolut Momente, wo ich mich manchmal einsam gefühlt habe. Gerade wenn du ewig stehst an Straßen, wenn du irgendwo im Zelt schläfst, das ist manchmal geil. Das ist manchmal so irgendwo in Bergen, wo du denkst, boah, ist das schön. Ich genieße gerade so meine Einsamkeit, ich genieße gerade die Ruhe extrem, hast dann aber auch andere Tage, an denen du genau das vermisst. Du hast, wie du schon sagst, manchmal so einen sozialen Overkill, wenn du da irgendwie 12 Stunden lang in einem Auto sitzt, gerade in Kanada, was es kam ja öfter vor, dass du 10, 15 Stunden mit einer Person unterwegs bist, die natürlich fließend Englisch spricht und dann auch quasi fließend sprechen möchte. Und dann nach so diesen 10, 12, 13, 14 Stunden, du merkst schon so, meine Stimme ist heiser an dem Punkt, ja. Und dann steigst du aus und denkst erstmal so, okay, ich bin froh, wenn ich jetzt gleich mein Zelt einfach auspacke und mal Ruhe haben werde.
Ja.
Aber es ist halt so ein, es sind natürlich viele Extremen, die dort aufeinanderprallen.
Ja.
Und das ist oft schön, das ist manchmal nicht so schön. Du erneut, ne, du wirst wie bei jedem anderen Lebensstil manchmal Tage haben, an denen du dich nach dem einen Extrem sehnst, aber das andere bekommst.
Ja.
Und dann musst du halt die Zähne zusammenbeißen und dadurch. Ich meine, das ist ja am Ende des Tages immer noch eine Sache, für die du dich als Person entschieden hast. Ne, wenn ich an der Straße stehe und keiner hält an und es regnet und ich habe kalt und dann fange ich nicht an, irgendwas zu verfluchen oder Leute zu verfluchen, die nicht anhalten. Ich meine, das ist eine Sache, die ich mir ausgesucht habe. Ich meine, du bist irgendwo in Alaska im September. Man konnte davon ausgehen, dass es hier nicht nur Sonne geben wird. Und ja, du musst dann halt da durch. Und das ist, wie gesagt, hinnehmen, akzeptieren, dass es dir gerade nicht so gut geht, dass du gerade ein bisschen abgefuckt bist und dich irgendwie deinen Kopf oben halten mit den Gedanken, dass es irgendwann wieder schöner sein wird. Vielleicht in 2 Minuten, wenn irgendjemand anhält für dich und dich einlädt, vielleicht auch erst in 2 Tagen. Und das ist okay.
Schön. Ach, du hast da eine schöne Art, das auszudrücken und ich freue mich schon total drauf, wenn du von deinen Kreuzfahrtabenteuern und von deinen Gefühlen und Gedanken berichtest, in welcher Form auch immer, gerne natürlich hier bei uns im Podcast. Wir warten auch, bis dein nächstes Buch rauskommt oder deine Bühnenshow aktualisiert wurde, aber hiermit die offizielle Einladung, wenn du heil und munter wieder runterkommst.
Schauen wir mal.
Erstmal wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit an Bord und ganz viele schöne Extreme und Erfahrungen und Menschen, die du kennenlernst und freue mich, wenn wir dich dann gesund und munter wieder zurückbekommen.
Ganz vielen Dank, Julia. Und das gebe ich natürlich auch gerne zurück, wenn auch mit ein bisschen weniger Kreuzfahrtschiff.
Ja, bitte, für mich weniger Kreuzfahrtschiff. Danke dir, mach's gut.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ja, das war's schon wieder. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Daniels Art zu reisen und sein Blick auf unsere Welt genauso inspiriert wie mich. Wenn ja, dann freut's mich natürlich, wenn ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmt und diesen Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewertet. Natürlich sehr gern mit 5 Sternen. Und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, dem diese Reisegeschichten auch gefallen könnten. Dann empfehlt unseren Podcast Wie reist du auch sehr, sehr gerne weiter. Alle Wege zu Daniel Dacuna und seinen Tramp-Abenteuern, die findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt, zu einer neuen Folge Wie reist du? Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.